Willkommen zu einer neuen Folge von Radio Respawn. Ich bin der Crisco und das Jahr 2025 ist um, das Jahr 2026 ist schon da und irgendwie sind wir auch schon wieder mittendrin, aber ich möchte mit dem ersten Podcast im neuen Jahr erstmal die Möglichkeit nutzen, um über das letzte Spielejahr zu sprechen und möchte da auch keinen Rückblick in dem Sinne machen, dass ich jetzt alle Spiele bespreche, die ich irgendwie gespielt habe, weil ich habe ein YouTube-Video dazu gemacht, wo ich meine Highlights vorstelle und auch die Spiele, die mir nicht so gefallen haben. Deswegen möchte ich eher einen Rückblick machen mit den ganzen Dingen, die so passiert sind, weil das ist eine ganz schöne Menge und möchte da auch so ein bisschen chronologisch vorgehen, weil ich glaube, so ein bisschen roter Faden schadet an der Stelle. Ich weiß auch nicht, wie lang das am Ende gehen wird, weil es ist tatsächlich viel passiert und ich möchte auch so einen kleinen Ausblick liefern, was vielleicht dann auch 2026 liefert. Und ohne Umschweife starten wir mal mit dem Monat Januar. Und der Monat Januar war eher ein von Sony News geprägter Monat, weil dort wurde bekannt gegeben, dass Sony mehrere Live-Service-Games eingestellt hat, was unter anderem auch mit Concord zu tun hat. Concord, das war das Live-Service-Game, wo man circa 400 Millionen Dollar verbraten hat, was, ich weiß nicht, ob das die Rekordsumme ist, aber ich glaube, das ist schon so unter den Top 3 an Investitionen im Gaming-Bereich, die einfach so verpufft sind, weil das Spiel wurde nach 2 Wochen schon vom Netz genommen. War ja eigentlich so ein Overwatch-Klon. Und da hat Sony ganz schön ins Klo gegriffen und diese Strategie, die man ursprünglich mal unter Jim Ryan ausgerufen hatte, also, ne, dass man, ich glaube, 12 Live-Service-Games hatte oder sogar noch mehr. Das war ja irgendwie die neue Ausrichtung und den Plan wollte man ja auch verfolgen. Es war ja sogar ursprünglich geplant, bis März 26 insgesamt 10 Live-Service-Games rauszubringen. Ja gut, wir haben jetzt Januar, auch gerade zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, ist noch relativ frisch, Anfang, Mitte Januar, aber bis Ende März, also bis Ende des Geschäftsjahres, jetzt noch so viele Live-Service-Games rauszubringen, halte ich auch für ein bisschen optimistisch. Insofern können wir uns, glaube ich, darauf einigen, dass das auch alles nicht mehr so passieren wird. Die Konsequenzen, die der Concord-Flop da so mit sich gezogen hat, waren schon sehr tiefgreifend, weil das bindet natürlich auch Ressourcen. So, wenn du dein Unternehmen darauf ausrichtest, dass du ganz viele Live-Service-Games entwickeln möchtest, dann fehlen an anderer Stelle Ressourcen, um, ich sag mal, diese PS3, PS4 Singleplayer-Kracher zu entwickeln oder auch mal diese experimentellen Dinge wie Dreams oder alles, oder selbst so Sachen wie Shadow of the Colossus oder, also die jetzt nicht im AAA-Bereich irgendwo verankert sind, sondern nochmal eine Nummer kleiner, so AA oder vielleicht nochmal eine Nummer kleiner, weil ich meine, da hat Sony eigentlich auch in der Vergangenheit einiges gemacht, wie das jetzt gerade aussieht. Kann ich ein bisschen schwieriger einschätzen. Jedenfalls, das hat, glaube ich, so ein bisschen den Plan von Sony durcheinander gebracht, dieser ganze Flop. Und da wurden auf jeden Fall Projekte gecancelt. Was jetzt gerade so in Entwicklung ist, ich meine, klar, es kommt ein neues Wolverine, es kommt was Neues von Naughty Dog. Aber insgesamt finde ich die Pipeline gerade von Sony noch so ein bisschen überschaubar. Ja, cool, jetzt im März kommt noch Saros, das dürfen wir auch nicht ganz vergessen, der spirituelle Returnal-Nachfolger. Ist jetzt aber für größte Gaming-Unternehmen, ich glaube, die sind sogar noch vor Tencent, trotzdem noch relativ überschaubar, behaupte ich mal. Sicherlich auch, weil es Ressourcen gebunden hat und weil sie eben viel Geld da jetzt auch verbraten haben und die Studios, die daran gearbeitet haben, sich jetzt dann ja auch neuen Dingen gewidmet haben. So ist ja nicht. Also wir haben jetzt, klar, PlayStation hat auch einige hundert Leute rausgeschmissen, aber noch relativ wenig im Vergleich zu Xbox, ohne das jetzt irgendwie gut zu heißen. Also ist trotzdem viel zu viel. Insofern, ja, das war eine wesentliche News im Januar. Es gab aber noch eine weitere. Und zwar hat, wobei die jetzt nicht ganz neu ist, aber Xbox ist full Multiplattform gegangen. Was heißt Full Multiplattform? Also, dass man bestehende Titel, zum Beispiel auch, ja eben zum Beispiel Forza Horizon 5 oder Sea of Thieves und was nicht alles, Hi-Fi Rush glaube ich sogar auch, dass man gesagt hat, hey, das bringen wir jetzt auch für die PS5 und dass wir im Prinzip jeden Release auch irgendwie für die PS5 bringen. Da gab's ja auch im Nachgang noch die Ankündigung zu dem neuen Halo Remake, was man ja auch für die PlayStation 5 bringen wird. Oder, ich meine, Indiana Jones kam ja auch nachträglich für die PS5. Insofern, die Vision wurde, glaube ich, nochmal mehr verschärft. Also jetzt nicht nur, was die PlayStation angeht. Also das heißt ja auch jetzt gerade noch, ist ja so der Tenor, ne, alles ist eine Xbox. Du kannst überall spielen und findest immer irgendwo die Xbox-Spiele. Ob das jetzt so die Marschrichtung ist, mit der sie gerade gut fahren, sei mal dahingestellt. Die Verkaufszahlen der eigenen Konsolen sind ja gerade absolut bodenlos. Ich glaube, in UK hatte man den schwächsten Konsolenverkaufsmonat aller Zeiten. Also das ist wild, dass man mittlerweile so tief gesunken ist. Aber gut, ich meine, man kann es verstehen. Das hat auch noch mit einem Thema zu tun, was wir nachher dann auch nochmal aufgreifen werden mit der ganzen Preisentwicklung. Aber dieser Plan hin zu Xbox ist mehr als die eigene Konsole, sondern ist mehr das, was wir über die Software irgendwie vertreiben oder beziehungsweise mit dem Abo-Modell und dem Game Pass irgendwie machen wollen. Das hat man hier nochmal verschärft. Ist jetzt keine ganz neue Neuigkeit, aber der Januar wurde da speziell genutzt, um das nochmal so ein bisschen zu branden. Ich habe jetzt für Februar, März, April, also klar, natürlich ist viel passiert, aber ich skippe hier so ein bisschen was. Ich habe auch noch so ein paar News, die ich eher zusammengefasst zum Schluss thematisieren will, die vielleicht ein bisschen groß sind, aber sich mehr auf das ganze Jahr beziehen. Die möchte ich eher ein bisschen zusammenfassen. Deswegen springen wir mal in den Mai. Und dort wurde bekannt gegeben, dass GTA vom Mai 6, also in den Mai 26 verschoben werden sollte. Und wie wir ja alle wissen, wurde das im Laufe des Jahres dann ja auch nochmal geändert. Also, dass wir jetzt mit dem, ich glaube, 19. November? Ich glaube, 19. November war es. Dass wir da mit dem Release von Grand Theft Auto 6 rechnen können. Wobei, naja, da kann man jetzt, auch wenn es ein Jahresrückblick ist, kann man jetzt auch neue News einschleusen. Da gibt es jetzt gerade ganz viel Gegenteiliges, was irgendwie im Netz kursiert. Jason Schreier will gehört haben, dass immer noch nicht der Content komplett ist. Andere Quellen haben wiederum berichtet, dass es eigentlich so fertig sei und dass man jetzt fast schon komplette Jahr 26 dafür nutzen würde, um noch Bugfixing zu betreiben. Insofern sehr gegenteilige Aussagen und ich glaube, selbst wenn sie inhaltstechnisch immer noch Dinge machen müssen, kommt es natürlich darauf an, was müssen sie machen, wie groß ist das? Sind das kosmetische Änderungen oder sind das noch sehr wesentliche Dinge? So, dann stehen zwei Optionen im Raum, entweder sie crunchen, wofür Rockstar Games jetzt nicht unbekannt wäre, weil das haben sie auch sehr prominent bei Red Dead Redemption 2 gemacht. Allerdings gab es auch einigen Personalwechsel. Insofern könnte es durchaus sein, dass dort jetzt, was das angeht, eine andere Mentalität herrscht, weil im Zuge von GTA 6 haben wir das jetzt noch nicht so gehört, dass es da so krass Crunch geben soll, also dass extrem viele Überstunden geleistet werden müssen, um das Spiel rechtzeitig fertigzustellen. Im Gegenteil, es wurde jetzt ja schon mehrfach verschoben und theoretisch können sie es sogar erlauben, es auch mehrfach zu verschieben, weil GTA 5 ist ja immer noch so eine Cash-Cow. Ich weiß nicht, wie das aktuell ist. Ich habe das Gefühl, so langsam ist es auch über die vergangenen Monate abgeflacht, weil über die letzten Jahre war es irgendwie immer auch noch in den Top 20 oder Top 25 Charts eines jeden Jahres. Das ist immer relativ weit oben war von den Verkaufscharts, also immer noch mit aktuellen Titeln mithalten konnte. Und das jedes Jahr. Und dazu muss man ja auch eben noch GTA Online mit einbeziehen, was ja eine Cash-Cow ist. Also das wirft ja so viel Geld ab. Insofern, ich weiß jetzt da nicht, wie der Cashflow ist, aber es dürfte locker reichen, um die Entwicklung zu finanzieren. Also um die müssen wir uns da finanziell keine Sorgen machen. Ich hoffe nur, dass Crunch nicht das Mittel ist, was sie da jetzt irgendwie ziehen werden, um den November einhalten zu müssen. Also selbst wenn sie jetzt sagen müssen, ja okay, es wird doch irgendwie Februar, März, weil wir doch nochmal irgendwie 2-3 Monate für Inhaltsupdates gebraucht haben. So what? Dann ist es so. Also wir warten jetzt schon so lange, ob es jetzt nochmal irgendwie 3-4 Monate mehr sind. Das ist jetzt auch egal. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es jetzt dann auch bald mal passiert. Ich glaube, da kann ich für viele sprechen, aber ich mag mich gar nicht mehr drauf versteifen. Gehen wir mal in den Juni, und der Juni war ein ganz besonderer Monat, weil wir hatten einen Konsolen-Release. Und Konsolen-Releases finde ich eigentlich sowieso immer spannend und sind auch in der Gaming-Branche sowieso immer ein sehr aufregendes Thema. Und es war eine neue Nintendo-Konsole, die Nintendo Switch 2. Und die ist sehr erfolgreich gelauncht. Und nicht nur sehr erfolgreich, sie ist die sich am schnellsten verkaufende Konsole jetzt über die ersten Monate gewesen. Also keine Wii, kein DS, kein Super Nintendo, keine PlayStation 2, keine PlayStation 4, keine PS5 waren zum Start so erfolgreich wie die Switch 2. Und das ist ein Erfolg, der trotzdem, finde ich, überraschend ist in der Form, weil klar, so die Switch 1 war auch ein ultra heftiger Erfolg, der es auch wieder geschafft hat, wie einst die Wii, so die Casual-Schiene auch mehr abzuholen. Aber gerade deswegen bin ich ein bisschen verwundert, dass die Switch 2 sich so gut verkauft, weil gerade die Casuals haben ja eigentlich relativ wenig Bedarf, gerade eine neue Konsole zu kaufen. Ich meine, es sind ja auch meistens immer sehr die Fanabteilung oder die Enthusiasten, die sich zum Start eine Konsole holen. So, da zähle ich mich ja auch zu, so als absoluter Enthusiast und als jemand, der sowas ja auch mit ganz großer Begeisterung immer begleitet, war ich einer von diesen vielen Millionen Menschen, die mittlerweile auch eine Switch 2 haben. Ich glaube, sie ist sogar auf einem guten Weg, gerade schon die Xbox Series einzuholen dieses Jahr. Soweit die Zahlen das hergeben, das würde mich jetzt auch nicht wundern, so nach kurzer Zeit schon. Jedenfalls gigantischer Launch, der aber nicht ganz ohne Nebengeräusche war. Also ganz im Gegenteil. Also deswegen ist es eigentlich noch verwunderlicher, weil es gab schon sehr viel Backlash und das war eher auf die Preispolitik bezogen. Weil die Nintendo Switch 2 war vom Preis her, rein vom Konsolenpreis, schon für viele überraschend teuer, weil viel gemunkelt wurde, hey, sie können ja irgendwie so 350 bis 399 so als Preispunkt ansetzen. Jetzt war es nochmal, ich weiß gar nicht, was sie kam, ich glaube 469 oder 450 irgendwie so. Weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht gerade, aber irgendwie in dem Bereich war es ja. Und das war für viele schon erstmal eine Überraschung, klar. Aber vor allem war es dann nochmal eine Überraschung, dass ein Mario Kart World mit 90 Euro angekündigt wurde im Retail und 80 Euro in der digitalen Version. Wobei es gab ja natürlich dieses Bundle, was weitaus günstiger war im Verhältnis, als wenn du dir jetzt Mario Kart einzeln gekauft hättest. Ich glaube, das Bundle-Ding war auch der Renner. Ich glaube, das haben die meisten auch gekauft. Das Bundle wird aktuell, meine ich, jetzt schon nicht mehr hergestellt, weil das war ja nur ein zeitlich limitiertes Angebot, aber ich meine, das haben sie jetzt mittlerweile eingestellt, war aber der Best Deal und womöglich ist er das auch für eine lange Zeit, aber zur Preisentwicklung später. Es gab aber halt eben auch noch den ganzen Shitstorm rund um die Zubehörpreise, weil so ein Pro-Controller 90 Euro, eine Docking-Station für 110 Euro war es, glaube ich, wenn du die extra separat kaufst. Ein Joy-Con 50 Euro, wenn du beide, also für die linke und die rechte Hand ein willst, bist du auch bei 90 Euro. Also das sind schon Preise, die ja ganz schön saftig sind. Zudem kam halt auch eben das ganze Thema um die Kamera, diese Piranha-Pflanze-Kamera, die hat ja, ich glaube, nicht mal eine HD-Auflösung. Die lag ja, glaube ich, bei 480p, was irgendwie so eine Ära von vor 20 Jahren gefühlt ist. Also vollkommen aus der Zeit gefallen und mehr dekorative Artikel als ja wirklich gute Hardware. Insofern, Nintendo hat schon auch viele fragwürdige Moves gemacht. Das muss man schon so sagen. Zudem hat Mario Kart World auch gerade so in der Hardcore-Community einige schon ein bisschen enttäuscht, so was das ganze Thema Zwischenstrecken angeht und wie die Open World gestaltet ist. Habe ich bei mir auf dem YouTube-Kanal auch ja ein Video zu gemacht, beziehungsweise auch in meinen Top-Games oder beziehungsweise auch Flop-Games des Jahres aufgeführt, ohne dass jetzt das ein Flop ist, aber es gibt Punkte in einem Spiel, die hätten besser sein müssen, um, ich glaube, den Impact auszulösen, den es eher gebraucht hätte. Obwohl, ich meine, klar, die Konsumverkäufe, die sind krass, aber ich nehme jetzt so aus dem Umfeld wahr, dass eher Mario Kart 8 wieder gespielt wird als World, was ich aber auch verstehen kann, ehrlich gesagt. Wir hatten im Juli eine weniger erfreuliche News, weil es gab Massenentlassungen bei Microsoft. Es wurden tausende Mitarbeitende gekündigt. Es gab einen regelrechten Rundumschlag, also bei King, den Candy Crush-Machern, bei Blizzard, bei Turn 10, die ja für die Forza Motorsport-Reihe zuständig sind und wo jetzt ist es ja auch eher heißt, dass sie Support-Studio sind für Forza Horizon 6. Raven Software, die auch bei Call of Duty immer mitgewirkt haben. ZeniMax Online Studios, die an einem neuen MMO gearbeitet haben. The Initiative, die am Reboot von Perfect Dark gearbeitet haben. Und auch auch Rare's Everwild wurde gecancelt. Insofern viele Projekte eingestellt, viele Leute gekündigt. Es gab, ich glaube, keine Studioschließung in dem Sinne, wenn ich mich jetzt recht erinnere, aber halt eben enorm viele Kündigungen, enorm viele und natürlich auch viele eingestellte Projekte. Und das Ganze hat halt eben auch mit dem Thema KI zu tun, aber ich wiederhole mich, dass so einige große Nachrichten werde ich zum Ende etwas ausführlicher umreißen, weil die so viel Impact hatten und das Ganze hat eben damit auch zu tun, ne? Also dass es irgendwo auch bei Microsoft heißt, hey AI, das ist jetzt das neue Ding und damit entwickeln wir ganz toll und effizient und das wird so hilfreich. Ob das rechtfertigt, dass man im Juli 25 tausende Leute kündigt, weil man meint, Copilot entwickelt das alles besser, gut, sei mal hingestellt. Ich glaube nicht dran. Aber Microsoft wird es ja besser wissen. Wobei die jetzt auch schon gemerkt haben, dass sich das Produkt Copilot gar nicht so gut am Markt verkauft, wie sie eigentlich prognostiziert haben. Weswegen der Aktienkurs da auch eingestürzt ist. Aber ich glaube, die checken das halt auch erst, wenn die AI-Produkte am Markt failen. Anders wird Microsoft das überhaupt nicht verstehen. Die werden da so viel Geld reinschießen, in dem Glauben, dass das jetzt noch, ne, dass noch mehr investiert werden muss und dass es wirklich the second coming of Jesus ist. So, das ist, glaube ich, deren Denkweise. Kommen wir später nochmal drauf zu. Aber Microsoft, ganz, ganz großes Thema, was das angeht. So, einen Monat später. Wir haben August 25. Es war die Gamescom 2025, auf der ich auch war, von Montag bis Sonntag. Und auch wenn ich nach dieser Zeit immer maximal ausgelaugt bin, weil früh aufstehen, spät ins Bett und von Termin zu Termin rennen und ganz viele Eindrücke mitnehmen, Dauerbeschallung, laut, mit ganz vielen Leuten sprechen, ganz viel mitnehmen, es ist trotzdem irgendwie auch immer ein Stück weit die schönste Zeit des Jahres. Ich liebe es und ich bin gerne da und ich freue mich auch schon auf die Gamescom 2026. Ich habe sehr viel mitgenommen, es waren sehr viele Eindrücke da, die ich teilweise auch als Video auf meinem YouTube-Channel gecovert habe. Ich werde das, glaube ich, dieses Jahr ein bisschen anders machen, weil ich ja so diesen ganzen Podcast neu strukturiert habe, ein bisschen umgebaut habe und das jetzt auch regelmäßiger bespiele. Und deswegen werde ich da, glaube ich, eher so einen Rundumschlag machen, wo ich dann über alle Eindrücke spreche. Aber gut, bis August 2026 ist noch ein bisschen Zeit, aber die Gamescom 2025 war sehr cool. Also da war sehr viel, was ich an positiven Spielen und Talks mitgenommen habe. Ich war auch, na gut, die meiste Zeit war ich in der Business Area, weil da sind dann eben auch die Termine mit den ganzen Devs und Publishern und Presseleuten. Aber ich war auch im Entertainment-Bereich und fand es trotz, dass es ja irgendwie neue Zuschauer oder dass wieder die Zuschauerzahl höher oder beziehungsweise die Besucherzahl höher war als im Vorjahr, fand ich es aufgeräumter. Also ich fand es nicht, also klar, es ist super überfüllt, es ist grundsätzlich so, aber ich fand es trotzdem ein Stück weit entspannter als 24. Ich fand es wirklich deutlich stressiger, was aber daran liegt, dass sie das Hallenkonzept etwas geändert haben und diese Hallen 6, 7, 8, 9, die ja relativ nah beieinander liegen, dass das komplett Entertainment-Bereich ist. Und zuvor war es ja so, dass man 6 oder Halle 7, glaube ich, oder beziehungsweise in diesem Bereich immer eine Eventhalle hatte, wo dann Konzerte waren oder irgendwelche Events oder Shows. Und das hat man jetzt an einem ganz anderen Ort der Halle, nämlich Halle 1, ausgelagert. Das fand ich viel, viel besser, dass dort eine freie oder eine weitere Halle zur Verfügung stand. Das sollten sie unbedingt beibehalten. Das hat's. Also ich habe es gemerkt, dass es etwas angenehmer war, trotz dass mehr Leute da waren. Also insofern, klar wird sich das wahrscheinlich dann wieder relativieren, wenn es jetzt nächstes Jahr vielleicht noch mehr Leute sind. Wobei, da muss man auch gucken, wie teuer werden sie, wie krass ziehen sie die Preise an. Weil die werden schon immer teurer und ja, mit anderen Messen ist es immer noch günstig, muss man leider sagen. Also so gerade Dokomi oder Polaris finde ich schon wow von den Preisen. Aber Gamescom ist ein Stück weit auch dann so ein Ort für Leute, die vielleicht sich sowas sonst gar nicht leisten können und die auch ein Ort, wo viele Leute anzieht und gerade so Schüler oder Studenten, klar, die bekommen nochmal ermäßigten Eintritt, aber die müssen ja sowieso jeden Cent umdrehen oder gerade Leute, die einfach aufgrund der wirtschaftlichen Situation trotz Arbeitsverhältnis einfach gerade super am Struggeln sind und das gerne mitnehmen würden, wäre es schade, wenn sie dann nochmal so aufschlagen wie jetzt so die letzten Jahre. Insofern hoffe ich da auf eine angenehme Preispolitik. Ich habe aber viele Spiele mitnehmen können, ohne jetzt groß darauf eingehen zu wollen. Unter anderem 007-Präsentation konnte man im Nachgang auch, kam glaube ich einige Monate später, war es auch als so ein Trailer-Event. Pragmata konnte ich anspielen, also die Demo, die jetzt ja auch glaube ich kürzlich dann released wurde. Resident Evil 7, Requiem, konnte ich spielen, schon da auch die Demo, wo man im Grace spielt, in diesem Haus, wo man dann vor diesem Monster quasi auch flüchtet. Und das hat mir alles sehr, sehr gut gefallen und bin da sehr gespannt. Also gerade Pragmata war so eine positive Überraschung, weil ich keine Erwartungshaltung daran hatte. Da kam ja über Jahre irgendwie immer mal irgendwelche Trailer und es war da auch voll gehypt. Ich habe es nie ganz nachvollziehen können, weil diese Trailer mir einfach nichts gegeben haben. Also insofern, dass ich verstanden habe, wie dieses Spiel funktioniert. Und ich glaube auch, das wäre weiterhin so, wenn ich nicht diese Demo gespielt hätte. Weil ohne die Demo wird mir einfach nicht klar, was Pragmata für ein Spiel ist und wie sich das anfühlt. Es gibt Spiele, da erkennt man das, finde ich, sehr gut. Aber Pragmata ist ein Spiel, wo ich sage, hey, das muss man ausprobiert haben. Und dieses Konzept funktioniert hervorragend. Also, dass du mit einem eingeblendeten Hacking-Menü Gegner-Hacks, um die verwundbar zu machen oder eben diese Puzzles dann auch löst. Das ist eine Mechanik, die fühlt sich frisch an, die fühlt sich unverbraucht an. Deswegen war das eine sehr positive Überraschung und vielleicht auch die positivste. Doch, ich glaube, das war meine größte Überraschung so. Und vielleicht auch Blood of the Dawnwalker, dass sie sich trauen, Witcher so krass in ein Vampir-Setting zu quetschen, ohne dass es The Witcher heißt, weil es eben von einigen ehemaligen CD Projekt-Leuten ist. Sogar einigen recht hohen Leuten. Also, das sind jetzt nicht irgendwelche Leute und es sieht hervorragend aus und das Quest-Design könnte relativ nah an Witcher-Qualität rankommen. Aber da bin ich gespannt. Es waren aber viele positive Eindrücke, gerade auch was wieder kleine Spiele angeht. Ganz viele tolle Entdeckungen. Aber wie gesagt, das versuche ich in diesem Jahr ein bisschen ausführlicher dann auch als Podcast zu behandeln. Ein Spiel, was ich auch auf der Gamescom gespielt habe und was dann überraschend kurzfristig angekündigt wurde mit Release-Datum, war Silksong. Also es wurde quasi, oder Ich glaube, das Release-Datum wurde von dem Dienstag auf Mittwoch bekannt gegeben. Und Silksong war ja dann auch auf der Gamescom anspielbar. Es war eine super krass lange Schlange. Ich habe mich trotzdem hingestellt. Ich habe mich verliebt. Und im September kam es dann endlich. Und Steam ist gecrashed. Steam ist einfach gecrashed, als es hieß, yo, hier haben wir ein Release-Datum. Es kommt jetzt übrigens schon in kurzer Zeit und könnt es jetzt pre-ordern. Steam ist einfach gecrashed. Ich weiß nicht, ob das zuvor schon mal passiert ist, aber Silksong wahrscheinlich der erfolgreichste Indie-Release aller Zeiten überhaupt. Riesiger Rummel drum. Und jetzt auch, als es dann erschienen ist, ja, die Welt hat ja nichts anderes gespielt, einschließlich mir. Ich hab's einfach immer noch nicht durch, weil ich merke, so gerade im zweiten Akt oder auch Ende des ersten Aktes, finde ich, merkt man das schon, holy shit, das verlangt einem so viel ab und ich brauche für manche Sachen dann doch schon einfach sehr lange und trotzdem bin ich irgendwie motiviert, es weiterzuspielen. Ich weiß immer noch nicht, ob ich es schaffe. Ich habe die Befürchtung, dass ich das nicht packe, weil ich bin jetzt ja auch nicht mit so viel Skill gesegnet. Aber ich verbringe dann schon viele Stunden damit, viele Sachen, also wirklich mehrere Stunden zu wiederholen, um es besser zu machen, weil es so motiviert. Aber Silksong, ganz, ganz großer Release, deswegen muss man es, glaube ich, auch erwähnen. Vielleicht einer der größten Releases, die wir dieses Jahr auch hatten. Ich meine, wenn Steam zusammenbricht, dann heißt das schon was. Wir hatten aber auch etwas, ja, weniger Erfreuliches. Und zwar wurde im September auch angekündigt, dass es eben die Absichtserklärung gibt, muss man zu dem Zeitpunkt auch noch sagen, die Absichtserklärung, dass EA aufgekauft wird von, oder dass es quasi übernommen wird vom Saudi Arabia's Public Investment Fund, kurz PIF, als auch Silver Lake und Affinity Partners für 55 Milliarden US-Dollar. Also das sind alles so Investment-Dingen, die, kann man sich jetzt vielleicht denken, wahrscheinlich jetzt nicht das größte Interesse haben, dass wir krasse Spiele bekommen, ohne dass man sie komplett crazy durchmonetarisieren kann. Die sind eben, ja, da, um irgendwo zu investieren und am Ende mehr Geld rauszukriegen. Und gerade, wenn man sich dann anguckt, okay, wer hat das jetzt gekauft? Ja, Saudi-Arabien, ja, nee. Dazu noch das Investmentunternehmen von, ich glaube, es war Donald Trumps Schwiegersohn. Also richtig töfte Typen. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, okay, will ich was mit EA noch zu tun haben? Einmal aus ethischer Sicht. B, was für Spiele liefern die jetzt ab? So, weil sie müssen das, beziehungsweise diese Übernahme war jetzt nicht einfach wie bei den meisten Übernahmen, dass man einfach Geld von A nach B schiebt, sondern dass es auf Schulden basiert. Also EA ist jetzt gerade aufgrund dieser Übernahme relativ hoch verschuldet mit, ich glaube, über 20 Milliarden US-Dollar, weil dafür eben Kredite aufgenommen wurden von, ich glaube, JP Morgan Bank war es. Es wurde Eigenkapital verwendet, aber relativ wenig im Verhältnis. Also es wurde relativ viel Fremdgeld verwendet und das bedeutet, dass da natürlich ein extrem großer Druck drauf lastet, dieses Geld auch wieder einzuspielen. Und das wird mein Call für 2026 darin münden, dass sehr viele Leute bei EA gehen müssen. Da bin ich mir extrem sicher, weil Personalkosten sind nun mal einer der größten Kostenfaktoren. Das ist einfach so. Also nicht nur in den USA, sondern das gilt grundsätzlich für jedes Unternehmen. Das macht immer einen sehr großen Anteil aus. Und der lässt sich gerade in den USA sehr einfach reduzieren, weil es gibt dort nicht diese Arbeitnehmerschutzgesetze wie in Deutschland. Wobei das ja auch gerade heftig diskutiert wird. Aber in den USA ist es sehr leicht, die Leute, auch sehr viele Leute vor die Tür zu setzen. Und ich glaube, das wird passieren, zumal sie auch gesagt haben, dass AI der nächste große, tolle Mitarbeiter wird in der Spieleentwicklung, auch für EA. Insofern liegt es auf der Hand. Ich meine, sie haben gesagt, nein, erstmal nicht. Aber was heißt das? Das kann im PR-Sprech auch sagen oder heißen, ja, die ersten ein, zwei Monate nicht, aber dann hauen wir irgendwie 1000 Leute raus. Würde mich nicht wundern. Insofern erwarte ich jetzt grundsätzlich von EA nicht bessere Spiele. Ich glaube eher, dass wir eine Zeit erleben werden, in der sehr viel auf Live-Service-Games, sehr viel auf einfach zu entwickelnde Sachen zurückgegriffen wird und die vor allem viel Geld abwerfen. Das heißt so Sachen wie EA Football Club, dass das komplett gemolken wird, Battlefield gemolken wird, Red Sack gemolken wird, Apex weiter gemolken wird, Sims gemolken wird und dass es vielleicht noch eine weitere Marke dann vielleicht geben könnte, die ebenfalls gemolken wird. Oder dass man sich eben auf diese Sachen konzentriert und den Rest mehr oder weniger einfach droppt. Weil die erfolgreichsten Spiele sind einfach diese Sportsachen von EA. Die werfen so viel Geld ab. Und dass sie sich da drauf fokussieren, das würde mich unterm Strich jetzt nicht besonders wundern. Und dass andere Sachen eben abfallen. Zum Beispiel ein BioWare, die ja an Mass Effect arbeiten. Also dass das kommt, glaube ich schon noch. Aber ich glaube, das war's dann für BioWare. Ich glaube, da wird danach nichts kommen. Weil das Letzte, was EA jetzt machen kann, ist viel Geld in die Hand nehmen für große Spiele. Das können sie gerade aktuell sich eigentlich nicht erlauben, weil sie eben diese hohe Schuldenlast haben, die sie jetzt in erster Linie erstmal abstottern müssen. Und deswegen ist diese Übernahme äußerst kritisch. Wir haben jetzt ja auch erfahren im Nachgang, dass Saudi-Arabien so den weitaus größten Anteil hat. Ich glaube mit 95% oder so war das. Dass die jetzt das Gesicht hinter EA sind. Insofern, die sehen, glaube ich, eher so ein Live-Service-Microtransaction-Ding. Zudem, das darf man ja auch nicht vergessen, die bauen ja gerade diese Wüstenstadt, dieses, ich glaube, Quidia City oder wie es heißt. Das ist ja so eine Multimedia-Stadt mit E-Sports, Dragon Ball, Freizeitpark etc. Ich glaube, EA wird eine Schlüsselrolle darin übernehmen. Ne? Also gerade mit diesem ganzen E-Sport, dass man Stadien baut für E-Sport-Fights und dass EA Games dort ganz wesentlich darauf auch ausgelegt sein sollen. Diesen Event-Charakter, diese Stadt, diese Vision von Saudi-Arabien da irgendwie zu verwirklichen und Menschen wahrscheinlich wie zur Fußball-WM dann für $600 in eine Stadt zu locken, um irgendein E-Sport-Event anzugucken. Ich glaube, das ist die Zukunft und ich finde sie nicht besonders spannend für mich selbst. Gehen wir ja langsam schon aufs Jahresende mit November. Es gab eine Hardware-Ankündigung, aber nicht etwa eine neue Xbox oder eine neue PlayStation, sondern die Steam Machines sind zurück. Und das sage ich jetzt als zurück, weil es gab ja schon mal Steam Machines vor etwas über 10 Jahren. Die waren nicht sonderlich erfolgreich. Aber Steam wagt einen zweiten Anlauf und die Steam Machine, das ist quasi so ein kleiner schwarzer GameCube, der im Prinzip ein PC sein soll und daraus soll sich dann letztendlich sogar Windows installieren lassen. Klar wollen sie das nicht, deswegen ist dann eben diese Steam-Oberfläche drauf, die ja quasi den Konsolenmodus dann repräsentieren soll. Und dass man eben die Erfahrung, die man jetzt auch mit dem Steam Deck gesammelt hat, darin ummünzen möchte, dass möglichst viel darauf auch läuft. Und dazu angekündigt wurde auch eben ein neuer Controller, der das so ein bisschen vereinen soll. Also dieses klassische Controller-Gaming mit eben diesen Touchpads für klassischere PC-Spiele, behaupte ich jetzt mal. Aber wir haben kein Datum. Wir haben auch keinen Preis. Wir wissen jetzt noch ein bisschen wenig darüber, über diese Zahlen, Daten, Fakten, Geschichten zu dem Ding. Es soll wohl 2026 kommen, aber mehr wissen wir nicht. Und wir wissen auch gerade nicht, weil es da viele Spekulationen gibt, ob das Ding überhaupt 2026 erscheint, weil aufgrund der RAM-Speicher-Thematik, weil die ja im Preis gestiegen sind, auch viel gemunkelt wird, dass sich Hardware-Releases verschieben können, so auch bei der Steam-Machine. Gut, das ist jetzt alles gemutmaßt, aber müssen wir mal beobachten. Ich finde es aber viel spannender, dass Steam eigentlich einen Move gebracht hat, den Xbox machen möchte. Weil Xbox plant ja auch, und das kam auch im Vorfeld ja dann schon raus, die wollen eine nächste Xbox machen, aber das soll eigentlich ein PC sein. Ein PC, der die Konsolenspiele abspielt, aber im Grunde genommen auch die Offenheit eines PCs liefert. Zumindest in Teilen. Natürlich Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da so Open Source gehen, dass du dich da komplett frei austoben kannst, sondern dass du halt mehr oder weniger so eine Windows 8 Geschichte mehr oder weniger hast, ne, dass du schon auch PC-Anwendungen darauf starten kannst, maybe alles nur aus dem Windows Store und keine externen Programme, kann ich mir vorstellen, aber dass es mehr oder weniger ein PC ist. Und Steam ist dem zuvorgekommen, beziehungsweise mit der Ankündigung. Die Steam Machine haben wir jetzt ja noch nicht. Microsoft hat diese Ankündigung so in der Form jetzt noch nicht gemacht. Wir wissen zumindest aus verlässlichen Quellen, dass es so in diese Richtung geht und dass es teuer werden soll. Aber teuer könnten auch die Steam Machines sein, weil es gab zu dem Zeitpunkt der Ankündigung schon so Berechnungen, von dem, was sie bietet, $799 ist jetzt nicht ganz unrealistisch. Und da stellt sich die Frage, für wen ist das Ding? Ist das für Konsolenleute? Ist es für PC-Leute? Valve behauptet ja eher, es ist für PC-Leute. Aber ich sehe das Ding bei den PC-Leuten gar nicht. Ich sehe es eher bei den Konsolenleuten. Weil wenn Xbox sich preislich irgendwo in Regionen begibt, wo man eine Konsole für über 1.000 Euro anbietet, was so scheinbar der Plan ist, dann hinterlässt das eine Lücke, die du als Steam Machine sehr gut schließen könntest. Also quasi eine, ne, und das muss man auch in den Raum werfen, die PS6 könnte auch relativ teuer werden. Also dass du für einen kleinen Aufpreis eine Konsole anbietest, die alle PC-Spiele für die Konsole öffnet oder für Konsolenspieler und Spielerinnen öffnet. Das wäre ein ganz großer Deal, vor allem, weil du ja auch auf Steam mittlerweile viele PlayStation-Spiele bekommst oder halt eben zeitversetzt bekommst, weil du dort auch die ganzen Xbox-Games bekommst. So, die landen ja mittlerweile auch alle bei Steam. Insofern wäre das, was du als Angebot, als Spielangebot kriegst, enorm gut. Aber jemand, der auf dem PC unterwegs ist, warum sollte der jetzt eine Steam-Maschine kaufen? Also für weniger Leistung da jetzt nochmal Geld ausgeben, das sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Insofern bin ich gespannt, wie sie am Ende performen wird, aber natürlich auch in erster Linie, wann sie erscheint und was sie kosten soll. Also vor allem der Kostenfaktor, weil, wow, ich glaube, noch nie ging die Vermutung so weit auseinander und so viel Ungewissheit, weil sonst hat man ja immer schon so bei Konsolen, 400, 500 oder ein bisschen mehr sogar noch. Aber Steam Machine ist gerade komplett ein Mysterium. Es soll ja angeblich nicht subventioniert werden. Wenn sie subventionieren würden, gäbe es ja sogar Spekulationen rund um $500. Machen sie so ein 1:1-Ding für $700-$800? Oder wollen sie auch wirklich was daran verdienen und gehen dann vierstellig? I don't know. Und ich glaube, das macht es so spannend, dass wir da so ein bisschen im Dunkeln tappen. Insofern können wir gespannt sein, was wir dazu hören werden und vor allem, wann wir dazu was hören werden. Die nächste News aus dem November, auch nicht so positiv meiner Meinung nach, nämlich dass Warner Bros. Von Netflix übernommen wird. Und das ist auch nochmal eine riesige Übernahme, weil zu Warner Bros. Gehört natürlich ein großes Angebot, was so Filme und Serien angeht, aber eben auch die Spiele. Muss man ja sagen, so die ganze Batman-Reihe war ja dort auch zu Hause immer und auch Hogwarts Legacy, was ja ein gigantischer Erfolg war und wo ich mir auch nicht vorstellen kann, dass die das plötzlich sein lassen. Aber die Gaming-Sparte bei Warner Bros. Ja schon länger in der Kritik, auch intern Kritik, dass man darüber nachgedacht hat, sie eventuell abzustoßen. Ich könnte mir vorstellen, dass Netflix es erstmal probiert, weil sie auch eine große Offensive gestartet haben mit Netflix, also Gaming in Netflix zu integrieren, was ja, glaube ich, gar nicht so gut lief. Und vielleicht könnte das nochmal so ein kleiner Anschub sein, also dass sie nicht Warner Bros. Gaming komplett irgendwie beiseite legen und einstellen. Das wäre sehr, 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 sehr schade und sehr, sehr traurig. Aber grundsätzlich muss man davon ausgehen, weil so eine Übernahme kostet viele, viele, viele Milliarden Dollar. Und naja, ratet mal, worüber man sich das reinholt. Das seid ihr, die Netflix abonnieren. Und ich call es, also Na, wir müssen ein bisschen gucken natürlich, ne, wann so eine Übernahme dann auch abgeschlossen ist. Das ist nicht so eine Sache, die passiert von heute auf morgen. Da gibt es sehr viel, was im Hintergrund passiert, was viele Monate dauert. Aber je nachdem, wann der Deal abgeschlossen ist, könnte ich mir vorstellen, dass noch 26 die Preise sehr stark ansteigen. Das kann ich mir vorstellen. Und das wäre natürlich erstmal uncool, weil noch teurer. Andererseits könnte ich mir auch vorstellen, dass viele Produktionen, die eigentlich von Warner Bros. Auch kommen, vielleicht auch gar nicht mehr ins Kino kommen. Also, dass der Kinobesucher, die Kinobesucherin einfach ein verdünntes Angebot bekommt, weil man das eben in Netflix presst und dadurch die Abhängigkeit von Netflix nochmal steigert und insofern die Preissteigerung dann wieder rechtfertigen kann. Weiß ich nicht. Ich bin eher Fan eines offeneren Angebots und dass man eben mehrere Möglichkeiten hat, aber die Abhängigkeit von Netflix soll gesteigert werden. Klar, sie wollen ja mehr Abonnenten. Sie wollen ja mehr Abonnenten und mehr Abonnenten, die zahlen und noch mehr zahlen als bisher. Insofern eine Entwicklung, die ich bedenklich finde. Und es gab auch bereits aus der Filmindustrie sehr kritische Stimmen, gerade auch Fans des Kinos. Ich glaube, James Cameron hatte sich hier auch sehr prominent, sehr negativ zu dem Thema geäußert. Ich glaube auch Christopher Nolan, also der hinter Inception und Interstellar und Tenet und so, der hat sich ebenfalls sehr kritisch dazu geäußert. Kann ich mich nur anschließen. So, Dezember-News haben wir in dem Sinne jetzt nicht. Klar, Game Awards waren, muss ich jetzt aber, glaube ich, nicht nochmal aufrollen, wer da wie gewonnen hat und welche Ankündigungen es da gab. Ich glaube, die Ankündigungen sind ja auch eher das Thema, über das gesprochen wird. Viele Awards fallen ja in der Wahrnehmung schon komplett hinten ab. Außer vielleicht Game of the Year. Und das war mit Clair Obscur, finde ich, voll verdient. Ist auch mein Lieblingsspiel des Jahres. Habe ich auch in einem Top Games 2025 Video auf YouTube auch so erklärt, warum und warum ich das so sehe. Deswegen ging das für mich in Ordnung. Aber das Event war jetzt, war okay. War jetzt nicht der ganz große Burner. Aber ich möchte viel mehr über die ganz großen Neuigkeiten sprechen, die das Jahr zu bieten hatte. Und ich habe die jetzt nicht so in die Monate integriert, weil ich die so übergeordnet eigentlich ganz spannend finde, auch wenn man das jetzt natürlich in die Monate hätte integrieren können. Ein Punkt war, den ich mir aufgeschrieben hatte, natürlich die Hardware-Sales von Xbox, dass sie tot sind, hatte ich jetzt schon bei dem Thema, ich glaube, wo war es denn? Irgendwann im Sommer, glaube ich. Integriert die News mit den Kündigungen und deswegen kann man da vielleicht nochmal zurückskippen, wenn man sich das nochmal anhören möchte. Aber was ich mir aufgeschrieben habe, was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, war das Thema Ubisoft. Und zwar gab es ganz große Veränderungen. Ubisoft hatte einen Teil seiner Marken in ein neues Unternehmen ausgelagert. Und das sind halt die ganz großen Marken, sowas wie Far Cry oder Assassin's Creed. Und in dieses Unternehmen ist dann Tencent eingestiegen mit 25%. Das ist wahrscheinlich, also das ist jetzt gemutmaßt, aber anhand der News, die man so aus den letzten Wochen, Monaten und sogar Jahren eigentlich so nehmen konnte, Ubisoft hat lange schon nach einem Unternehmen gesucht, was Ubisoft aufkaufen möchte. Ich meine, bei Bethesda gab es ja Übernahme, bei Activision, bei Bungie. Ne, es gab ja Unternehmen, die haben den Besitzer gewechselt, bei Ubisoft ist das nicht passiert und obwohl Ubisoft das durchaus wollte. Aber Ubisoft ist halt auch ein Riesenapparat, der gar nicht so gut performt. Also da sind sehr viele Leute, sehr viele Projekte, aber auch sehr viel, gerade was auf Management-Ebene so falsch läuft, dass Ubisoft als Unternehmen einfach auch, ja, da steht, wo sie jetzt eben stehen, mit einem Beyond Good and Evil 2, was seit Ewigkeiten in Entwicklung ist, wo wir jetzt auch wieder länger nichts gehört haben, mit einem Remake zu Prince of Persia The Sands of Time, was ja neu entwickelt werden musste, weil es so eine Vollkatastrophe war, mit einem Skull and Bones, einem Quadruple-A-Spiel, was jetzt aber total gefailt ist, wann kam es denn raus, 2023, 24? Ich glaube 24. Und nur solche Geschichten, dass eben die Spiele nicht so sind und nicht so performen, wie sie eigentlich sollten. Und deswegen ist es natürlich auch ein Riesenproblem, was man sich irgendwie mit Ubisoft bei einer Übernahme irgendwie so ans Bein bindet, weil keiner hat Bock darauf, was ich aber auch halt verstehen kann. Und deswegen gab es jetzt eben diesen Move, weil Tencent schon Interesse hatte, da irgendwie einzusteigen, aber eben nicht in das Ubisoft, so wie es existiert. Und deswegen werden sie, so meiner Vermutung nach, eben dieses Unternehmen gegründet haben und diese Hauptmarken, die Tencent wahrscheinlich dann am interessantesten fand, dort ausgelagert haben unter der Bedingung, ne, das oder beziehungsweise das als Bedingung gestellt haben, damit sie einsteigen. Das wird sicherlich Ubisoft gefreut haben. Ich weiß jetzt noch nicht, wie sich das Ganze auswirken wird. Grundsätzlich ist das immer sehr mit Vorsicht zu genießen, wenn Tencent irgendwo einsteigt, weil sie natürlich gewisse Visionen haben, wie man Spiele vermarkten kann, wie Spiele aussehen sollen und wie man sie auch durchmonetarisieren kann, weil sie sind natürlich da ein ganz großer Player so am Markt. Und gerade mit so einem hohen Anteil haben sie da natürlich auch gewissen Einfluss. Und wenn solche Übernahmen oder jetzt keine Übernahme, aber wenn solche Einkäufe in Unternehmen dann passieren, ich habe wenig Beispiele, wo das immer was Gutes, einen guten Outcome hatte. Und ich glaube auch, dass es hier nicht das Beste bedeutet, wobei die Fallhöhe ist jetzt nicht mehr so allzu hoch. Also Ubisoft ist schon in einer sehr unangenehmen Situation, in einer sehr schlechten Ausgangslage und ich glaube, so tief können sie gar nicht mehr sinken. Ich hatte jetzt auch gar nicht mehr erwähnt, hier sowas wie Star Wars Outlaws hat ja auch massiv underperformed. Also da hatten sich ja auch viel, viel mehr erhofft. Oder X-Defiant, dieser Shooter, der Call of Duty-Killer hieß es ja. Da war ja auch am Anfang Riesenhype und nach einem Monat war das Spiel quasi schon wieder tot, weil es hat die Leute nicht bei der Stange gehalten. Also für ein, zwei Stunden fanden sie alles nett und dann war die Luft raus. Sollte ja auch das nächste große Standbein sein. Und so bleibt Ubisoft als Standbein ja aktuell nur Assassin's Creed. Das ist das einzige Spiel oder die einzige Marke, die wirklich noch groß Aufmerksamkeit irgendwie auf sich zieht. Und das gebe ich auch zu. Assassin's Creed Shadows hat mir gut gefallen. Hat mir nicht sehr gut gefallen, aber es hat mir gut gefallen. Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß damit. Und es gibt viele Schwächen und vieles, was ich an dem Spiel zu kritisieren habe. Aber insgesamt hat es mich doch mehr abgeholt, als ich befürchtet habe. Und das kann aber nicht die Sicherheit sein oder die Absicherung für das Unternehmen. Insofern bin ich gespannt, was wir auch 2026 zu Ubisoft hören. Aber auch da werfe ich in den Raum, ich glaube, Entlassungen. Ich glaube, dieser Apparat Ubisoft ist so gewachsen und ohne dass das Management das irgendwie überblicken kann, dass sie als Konsequenz daraus ziehen, dass sie sich verkleinern müssen. Das, glaube ich, werden sie tun. Die für mich logischere Schlussfolgerung wäre, auf Management und ganz oben mal einen Change zu machen, weil da sind ja offensichtlich Leute in Charge, die über viele Jahre nur Mist gemacht haben und immer noch Mist machen, weil die spüren nie die Konsequenzen. Es sind dann halt immer die Leute, die das ausführen sollen. Nur das, was sie da ausführen sollen, ist nicht das, was gewollt wird am Markt. Insofern glaube ich auch, maybe auch unter Druck von Tencent, dass es Kündigungen geben wird. Also da bin ich mir sehr, sehr sicher und auch, dass sie nicht allzu klein ausfallen werden. Ich hoffe aber natürlich, dass sich das Unternehmen auch wieder fängt, dass es gute Releases gibt, die auch gesehen werden. Und dass Ubisoft das vielleicht auch anerkennt, nicht so wie im Fall von Prince of Persia, dass ein cooles, kleines Prince of Persia erscheint, was sich eigentlich auch für dessen Verhältnisse gut verkauft, aber Ubisoft denkt, das muss doch sich 10 Millionen mal verkaufen, sonst ist es doof. Also so läuft das nicht und ich glaube, auf der Ebene muss etwas passieren, wenn Ubisoft... Ja, also wenn man da irgendwie was Gutes noch rausziehen möchte für die Zukunft. Aber es wäre nicht Ubisoft, wenn sie mich nicht negativ überraschen könnten. So, jetzt kommen wir aber zum ganz, ganz großen Punkt von 2025. Und das Thema heißt KI. Ich glaube, kaum ein Begriff wurde so häufig durch die Medien und von Unternehmen durch den Raum geschmissen wie KI. Und das liegt halt eben daran, weil sie allgegenwärtig ist, weil wir nicht mehr drumherum können, nicht mehr drum herum kommen, über sie zu sprechen, weil die Tech-Branche und auch die Spielindustrie mittlerweile darin ein Messias sehen. Also so muss man es sagen, sie sehen darin einen Messias, der sie von Personalkosten befreit, der mehr Effizienz verspricht, der verspricht, dass man weniger Leute braucht, damit man eben Kosten einsparen kann und so für weniger Geld noch mehr Profit machen kann. Also ein kapitalistisches Wundermittel. Also die Steroide, ja, obwohl, ich finde das kapitalistische Wundermittel klingt eigentlich schon ganz gut. Und da, das verspricht man sich von KI. So, und aufgrund dessen sind jetzt schon viele Leute auch entlassen worden. Ich habe es ja vorhin bei Microsoft erwähnt, da ganz großes Thema, aber auch bei Amazon Games soll das wohl auch ein Grund gewesen sein. Und wie wir ja auch jetzt durch jüngste Aussagen, zum Beispiel von Larian Studios, erfahren haben oder in dem ganzen Kontext erfahren haben, dass KI schon längst in der Spieleentwicklung angekommen ist und dass das auch schon längst genutzt wird und dass das vielleicht auch bei viel mehr Studios genutzt wird, als wir gerade wissen oder uns auch vielleicht gerade eingestehen wollen. AI ist schon angekommen. So, jetzt gibt es aber unterschiedliche, Möglichkeiten, das aufzufassen und zu interpretieren und damit umzugehen. Und zum Beispiel ein Microsoft, die denken halt, wow, müssen wir sofort machen. Alles reinwerfen, weil alle machen AI und jetzt müssen wir richtig loslegen und alle Leute kündigen, weil wir haben ja AI und wir haben ja auch unsere Muse AI, die schon eigene Spiele entwickeln kann, die absolut beschissen aussehen. Also kann man sich auf YouTube anschauen, das sieht grauenvoll aus, wirklich. Und die sind voll in ihrem Film, die sind voll in ihrem Wahn AI, AI, AI. Das ist so ein bisschen wie die Xbox One Präsentation damals mit TV, TV, TV. Das ist heute AI, AI, AI. Wirklich. Dann haben wir aber auch Studios wie, ich glaube Sandfall Interactive ist ein gutes Beispiel, die Claire Obscure gemacht haben. Die haben ja auch viel Backlash bekommen oder auch ein Indie Game Award abgesprochen bekommen, weil sie AI benutzt haben, beziehungsweise nicht AI, sondern generative AI. Das ist nochmal auch ein wichtiger Faktor, den man unterscheiden muss, weil generative AI ist etwas, was vermeintlich kunstschaffend ist. Insofern, wenn ihr jetzt irgendwo einen Prompt eingebt, mach ein Bild von einem Labrador auf einem Skateboard und dann erstellt der ein Bild. So, das ist generative AI. Generative AI ist jetzt nicht, dass du fragst, hey, liebe AI, in welchem Jahr wurde, Nintendo gegründet oder so. Das ist keine generative AI. Und diese generative AI, die ist ja besonders interessant, um Assets zu erschaffen für Videospiele oder komplette Welten. Aber in Bezug auf Claire Obscure gab es eben da die News, dass sie das auch verwendet haben. Und ich hatte auch in der vorigen Podcast-Episode das ausgeführt, dass ich teilnehmen konnte an einem Interview mit den Devs und dort eben gesagt wurde, ja, haben wir auch. Wir haben als gerade AI frisch draußen war und das so ein Hype war, haben wir gesagt, okay, was ist das? Lass uns mal ausprobieren, was man damit so machen kann. Und dadurch haben sie eben auf allen Ebenen herumexperimentiert, was das so kann und haben dann gemerkt, okay, wir finden AI eigentlich gar nicht so gut. Also die Ergebnisse entsprechen nicht den Anforderungen, die wir daran gestellt haben. Und wir löschen das, was wir an Assets jetzt mit erstellt haben, wieder aus dem Spiel heraus. Und da wurden eben noch einige, sehr wenige Sachen gefunden im Spiel, weswegen halt die ganze Thematik auch jetzt hochkam. Und ich glaube, sie haben das auch nicht bewusst im Spiel gelassen, weil das waren so Geschichten, die so Lappalien waren, weswegen du das jetzt, glaube ich, nicht drin lassen würdest. Und sie haben es ja auch sofort durch menschengemachte Sachen ausgetauscht. Aber der Tenor war, also so wie generative AI gerade funktioniert, will man das auch im nächsten Projekt eigentlich nicht haben. Was heißt eigentlich, sie wollen es nicht im nächsten Projekt haben, weil man eben damit nicht zufrieden ist. Weil man hat es ausprobiert und hat befunden, hey, ist nicht so unser Ding. Wir machen es lieber selber, weil das macht uns auch irgendwie mehr Spaß. Und ich glaube, so mehr oder weniger an diesen beiden Punkten bewegen wir uns jetzt gerade. Also, dass man sagt, hey, AI ist jetzt unser Gaming Director, Producer, Entwickler und alles. AI macht jetzt unser Spiel. Oder zu sagen, nee, wir haben es ausprobiert. Die Spiele werden dadurch nicht besser. und wir lassen das einfach komplett. Ne? Und das ist jetzt auf generative AI bezogen. Kann mir vorstellen, dass es bei den meisten auf so einen Mittelweg hinausläuft, dass die sagen, hey, wir nutzen generative AI insofern, dass wir gucken, hey, wie sieht denn ein Objekt A in dem Stil in der Welt, die wir gerade erschaffen, aus? Ne, dass man das einfach mal ausprobiert. Und statt das erstmal entwickeln zu müssen, dass man sagt, ja okay, wir gucken jetzt erstmal, wie generative AI das so macht und wie das ungefähr aussehen könnte, ob das die Richtung ist, in die wir gehen wollen. Ne, und statt dann da so einen Zwischenschritt extra zu programmieren, dass man sagt, okay, wir gucken uns damit das einmal an und machen das dann aber am Ende händisch fertig. Ich glaube, das ist ein Weg, mit dem viele arbeiten werden. Oder zumindest ist das, glaube ich, so der beste Kompromiss, weil ich glaube, klar wird es viele geben, die sagen, nee, wir wollen es einfach gar nicht haben. Und das finde ich auch per se sehr begrüßenswert. Womit ich dann ein Problem habe, sind diese Hardliner, die sagen, oh ja, KI macht jetzt alles besser. Weil, nee, also alles, was man irgendwie gerade aus diesem kreativen Bereich zu AI sieht, es sieht einfach nicht gut aus. Und es sieht auch so, es hat auch selten Hand und Fuß. Also das ist einfach auch viel Kram aneinandergereiht, der in sich kein stimmiges Gesamtkonzept ist. Und ich glaube, das ist der große Fehler, den viele machen werden, es sei denn, es funktioniert. Es sei denn, es kommt dieses eine AI-Spiel raus, was funktioniert, weil die Leute einfach keinen Anspruch haben und weil es irgendwie Aufmerksamkeit generiert und die Leute Teil des Hypes sein wollen. Wenn das passiert, werden viele diesen Shift unternehmen und Spiele ja vom neuen Mitarbeiter ChatGPT, gut, heißt dann wahrscheinlich anders, je nachdem, aber dass das von dem entwickelt wird und dass viele dann auf diesen Zug aufspringen. Und das ist, glaube ich, ein Szenario, da habe ich ein bisschen Angst vor, weil natürlich macht man das nur zur Profitmaximierung. Das macht man nicht, um tollere Spiele für uns zu entwickeln. Das ist einfach da, um es effizienter zu gestalten und am Ende weniger Kosten, mehr Gewinn zu erwirtschaften. So, das ist der Approach dahinter. Die Frage ist halt, wie viel darf man da reinstecken, um die Leute nicht abzufacken, aber trotzdem viel Geld rauszuziehen. Und ich glaube, dieser Mittelweg wird irgendwo dann darin liegen, die ja, ganze Entwicklung produktiver zu gestalten oder beziehungsweise, dass Devs vielleicht auch nicht mehr die Arbeit machen müssen, auf die sie keine Lust haben. Und das kann ich auch in gewissen Punkten vielleicht nachvollziehen. Ich glaube, das kommt auch sehr immer auf das Projekt an, sehr auf die Arbeitsumgebung und sehr, was für ein Spiel du eigentlich jetzt entwickeln willst und was für ein Scale das Ganze hat. Also das sind so viele Möglichkeiten, wo man jetzt nicht sagen kann, okay, A, B, C, D oder so, das ist wahrscheinlich jetzt der Weg, der alle begleiten wird. Wahrscheinlich wird es sich aber irgendwo so in der Mitte treffen für die meisten. Aber ich glaube, da kann 2026 auch so ein ja, entscheidendes Jahr sein, weil ich kann mir schon vorstellen, dass so das erste große AI-Game releasen wird und dann wird sich daran zeigen, wird das zerrissen oder springen Leute auf, weil hey, ist ja irgendwie witzig oder so, oder selbst wenn es halt super sloppy ist und dadurch viral geht, das reicht ja im Zweifel schon. Sehe ich sehr, 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 sehr kritisch, aber nicht nur deswegen, weil auch AI immer mehr in, ja, ich sag mal, auf die Preise einwirkt. Insofern, dass wir ja jetzt gesehen haben, die Produktion von AI-Rechenzentren ist so hardware- und ressourcenintensiv, dass die ersten Firmen schon sagen, so wie im Falle von Crucial, ne, machen wir nicht mehr. Wir entwickeln einfach nichts mehr für uns, für Leute, die PC-Teile zusammenbauen oder einfach für den Endkonsumenten, sondern wir produzieren nur noch die Teile für die Unternehmen, die Rechenzentren für AI bauen. Und dadurch sind die RAM-Preise, also der Arbeitsspeicher, um 300-400% im Preis gestiegen. Das ist komplett geisteskrank, diese Entwicklung. Und das werden wir auch weiter noch wahrscheinlich bei den Grafikkarten sehen, beim VRAM und so, weil da ist ja auch Speicher drin. Oder Massenspeicher, so SSDs und so. Da hat ja Samsung auch, glaube ich, schon gesagt, dass sie sich da teilweise aus dem Markt zurückziehen, obwohl das immer noch ein großes Feld ist, wo viele Leute auch Endprodukte kaufen. Aber das große Geld ist gerade bei den AI-Sachen zu verdienen. Und deswegen werden die Produkte für uns einfach viel, viel teurer. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die ganzen Entertainment-Produkte dadurch teurer werden. Konsolen, dass die im Jahr 2026 auch nochmal teurer werden. Smartphones, überall, wo diese Komponenten drin sind, einfach aufgrund der Speicherknappheit, weil das alles in AI-Kram reingeht. Und boah, das ist natürlich auch eine Entwicklung, von der profitieren wir jetzt nicht alle. Weil was wird denn mit AI gemacht? Keine Ahnung. Also wenn man auf Social Media guckt, da sind dann nur irgendwelche AI-Slop-Video-Sachen, die wir dann am Ende aber deutlich mehr für Endprodukte zahlen. Also eigentlich völliger Schwachsinn. Aber natürlich wird vieles auch damit zu tun haben, dass wir uns ein bisschen mit AI-Sachen abfinden sollen, dass wir die überall wiederfinden. Jetzt kam es, glaube ich, auch schon bei Gmail, dass dort auch AI uns sagen soll, hey, mach doch mal das mit deinen Mails, mach doch mal das mit deinen Mails, schreib doch mal Mails so. Hier hast du noch nicht geantwortet. Also, dass überall in unserem Alltag immer ein AI-Companion da ist und uns sagt, hier und so und das. Und gerade für die Spielentwicklung, ja, habe ich das ja auch gerade schon angeführt, aber diese Omnipräsenz von AI, die nervt mich jetzt schon. Ich finde das jetzt schon too much. Ich finde trotzdem einige Anwendungsbereiche von AI trotzdem gut, aber das Ausmaß, in dem es gerade passiert, viel zu übertrieben. Das ist, finde ich, eine Blase, die da gerade entsteht. Also nicht wie man es kennt, Immobilienblasen oder so, sondern die AI-Blase, weil da ja hunderte Milliarden Dollar investiert werden. Und die Frage ist halt, rentiert sich das denn überhaupt alles? Ist das so viel effizienter? Wollen die Leute überhaupt diese ganzen AI-Produkte in dem Ausmaß, wie es manche Firmen glauben zu wissen? Und ich hoffe nicht und ich glaube auch nicht, weil ich glaube, dieses ganze Thema wird massiv overrated. Massiv. Und gerade für die Spielentwicklung glaube ich nicht, dass die AI die Komplexität einer Spielentwicklung so versteht, wie es Menschen können. Und ich glaube, auch viel zu fehleranfällig am Ende programmieren wird, gerade bei großen Geschichten. Und wir sehen es ja auch oder haben es beziehungsweise auch schon gehört bei dem Halo 1 Remake, was ja gerade in Entwicklung ist. Ich finde, das sieht im Trailer an vielen Stellen schon sehr unsauber aus, was da passiert. Und auch die ersten Hands-on-Berichte waren relativ bescheiden. Also der technische Zustand soll gar nicht mal so toll sein. Und diese neue Ausrichtung von Microsoft AI ist unser bester Entwickler, scheint hier schon nicht so richtig zu funktionieren, wenn man das jetzt so als ersten Maßstab dafür nimmt. Das könnte furchtbar in die Hose gehen. Und natürlich sind es dann am Ende Leute, die dafür wieder gehen müssen, weil man da viel Geld verbraten hat. Und wie gesagt, in manchen Anwendungsbereichen finde ich, AI ist eine gute Sache, gerade so in der Medizin, wenn es da Analysemethoden gibt, die einfach noch genauer sind. Hey, wenn wir dadurch Leben retten können, let's go. Also da kann ich mir nicht vorstellen, in irgendeinem Szenario, dass ich dann dagegen bin. Aber ich meine, wir sehen es ja auch umwelttechnisch. Da kann so viel an Stellen ABC eingespart werden. Aber diese AIs, diese KI verschlingt so viel Ressourcen, dass es ein bisschen schizophren ist, zu glauben, wenn wir an den und den Stellen einsparen, aber hey, lass uns jetzt Milliarden in AI stecken, dass wir dann irgendwas hier gerettet hätten. Das ist halt Bullshit. Da belügt man sich selber, weil das so ressourcenintensiv sind. Es wird so viel Wasser benötigt für die Kühlung, also viel mehr als bei herkömmlichen Rechenzentren. Es wird viel mehr Strom benötigt. Und insofern, und halt die ganze Hardware, die ganze Speichermodule, es wird so viel dafür benötigt, dass es am Ende für uns zum einen mehr Umweltschäden haben wird, als man das jetzt auf dem Schirm hat. Und zum anderen wird es für uns, glaube ich, unterm Strich einfach nur teuer oder teurer. Auch abseits von irgendwelchen Hardware-Sachen, die wir uns jetzt für einen PC zusammenbauen, sondern einfach, weil es so viele Ressourcen bindet und uns vielleicht gar nicht so diese Effizienz oder dieses Heilversprechen liefert, was AI am Ende scheint zu sein. Und ich möchte an der Stelle auch noch eine kleine News einstreuen, die jetzt sehr aktuell ist. Und zwar hat Sony auch ein Patent angemeldet. Und dieses Patent besagt, dass AI euch dabei unterstützt, wenn ihr in einem Spiel gerade nicht so richtig weiterkommt. Weil es gibt dann zwei Szenarien laut diesem Patent. Szenario A ist, es wird dann quasi eine Sequenz eingeblendet, in der die AI den nächsten Schritt skizziert, dass ihr das dann nachspielt. Oder dass die AI sogar euren Charakter übernimmt und dann für euch das Spiel weiterspielt, damit ihr weiterkommt. Finde ich maximal problematisch. Maximal. Ich finde es gut, dass es da jetzt gerade vielleicht auch schon das ein oder andere Angebot gibt, zu sagen, hey, boah, ich komme einfach nicht weiter. Wie komme ich denn weiter? Weil das kann im Zweifel dann auch, ne, oder dass man sich dann selbst auch hinsetzt und sagt, okay, es ist ja das schön, dass es Walkthroughs gibt, dann gucke ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal einfach nach, um das herauszufinden. So, warum bin ich trotzdem gegen diesen AI-Support? Also klar, weil noch mehr AI und ne, die ganzen Nachteile, die damit einhergehen, aber aus spielerischer Sicht finde ich das insofern problematisch, dass die Hemmschwelle zu sagen, ich probiere es jetzt gar nicht mehr, ich setze mich mit dem Spiel auseinander, ich schaue mich vernünftig um, ich geh nochmal tief rein, was die Spielmechanik angeht. Habe ich vielleicht irgendein Feature, irgendeine Fähigkeit nicht richtig ausprobiert? Habe ich vielleicht irgendwas im Inventar liegen, was mir irgendwie weiterhilft? Also dieses komplexe Denken einfach dadurch mehr gekillt wird, weil es dann so einfach ist, die AI-Hilfetaste zu drücken und die spielt dann für mich einfach weiter. Und dann übernehme ich wieder Parts, die total easy sind, wo ich nicht nachdenken muss. Diese Hürde, ein Walkthrough auf YouTube anzumachen, die ist ja, also klar, die ist nicht hoch, aber die ist immer noch weitaus höher, als eine Taste auf dem PlayStation-Controller zu drücken oder, weiß ich nicht, irgendwas im Menü anzuklicken. Und das Spiel spielt dann einfach für mich selbst weiter und ich gucke mir das dann an, wie ich spiele. Und das wird, glaube ich, unser Spielverhalten noch mehr verändern, weil viele Spiele nehmen einen ja schon an die Hand. Ich meine, gab es doch viel Gegenbewegung, insofern, dass zum Beispiel ne, sowas wie Silksong sehr, sehr groß ne, natürlich auch durchgestartet ist. Und ich behaupte mal, auch sowas wie Kingdom Come Deliverance 2 ist auch ein Spiel, was wenig verzeiht und was sehr konsequent in seinen Auswirkungen ist. Und das sind ja eher Gegenentwürfe zu Spielen, die einen an die Hand nehmen. Aber gerade im AAA-Bereich sehen wir das ja sehr viel. Ne? Also, und da muss man eben auch sagen, da ist Sony auch gerade sehr gut mit dabei. Wenn man sich jetzt zum Beispiel so God of War Ragnarök anguckt, du kommst vor ein Rätsel und hast dir das noch nicht mal komplett angeguckt und dann verrät dir das Spiel schon, ach so, ich muss das und das machen. Und du hattest nicht mal Zeit, dich damit auseinanderzusetzen. So, das nervt ja schon. Und, aber wenn dir das in jedem Spiel schon irgendwie dann auch unter die Nase gerieben wird, klar werden die Leute empfänglicher dafür sein. Weil man könnte jetzt natürlich argumentieren, ja, man kann es, es ist ja optional, man muss es ja nicht nutzen. Aber es verleitet dazu. Es verleitet dazu und dann befinden wir uns sehr schnell in einer Spirale aus, ja, jetzt habe ich es mal nur genutzt und lassen wir uns verleiten, das häufiger zu nutzen und dadurch unbewusst unser Spielverhalten zu verändern. Insofern, dass wir uns nicht mehr vernünftig mit den Spielen auseinandersetzen oder vermehrt nicht mehr richtig auseinandersetzen. Deswegen finde ich das ganze Feature höchst problematisch und finde es auch da wieder fraglich, muss dafür mein Arbeitsspeicher jetzt statt 120 Euro 400 Euro kosten, weil ich keinen Bock mehr habe, das Spiel selber zu spielen. Weiß ich nicht. Muss ich sagen, weiß ich nicht. Und insofern möchte ich damit auch langsam zu einem Ausblick kommen. Also ne, ein bisschen, oder nee, ich möchte noch was dazwischen schieben. Halt, stopp, ich möchte noch was dazwischen schieben. Ich meine, wir haben uns jetzt so ein bisschen die News angeguckt und was so passiert ist und auch ein Stück weit natürlich schon, inwieweit sich das so jetzt auf die Zukunft auswirkt. Aber ich möchte noch einen Report erwähnen von New Zoo. Das ist ein Global Games Market Report von 2025 und der, finde ich, hat so ein paar ganz spannende Insights geliefert. Und zwar ist der Gaming-Markt per se mal wieder gewachsen. Ich finde es aber spannend, dass das Verhältnis von Plattform zu Plattform, im Gegensatz zum Vorjahr oder zu den Vorjahren, muss man sagen, fast gleich geblieben ist. Fast. Und zwar liegt der Umsatz pro Plattform bei Mobile, also bei Smartphones, seit Jahren bei 55%. Also Smartphones sind die wichtigste Spieleplattform, auch wenn viele das jetzt nicht hören wollen oder auch wenn mir das selber nicht gefällt, weil ich selber gar nicht auf dem Handy zocke. Aber es ist per Umsatz die wichtigste Umsatzquelle. Und das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dieser Bericht bezieht sich auf westliche Industrienationen, auf einige wenige westliche Industrienationen. Da ist jetzt der asiatische Markt ausgeklammert, aber ich glaube, wenn man den asiatischen Markt einbeziehen würde, wäre das Ergebnis vielleicht sogar noch deutlicher. Ich glaube, es wäre nicht wesentlich anders, aber vielleicht sogar noch deutlicher zugunsten des Smartphones als wichtigste Spieleplattform. Ich finde es aber wichtig, dass sie ihren Anteil über die letzten Jahre nicht erhöhen konnte. Also, sie ist klar, Markt ist gewachsen, aber er ist nicht im Anteil gewachsen, weil der PC-Markt auch relativ stabil und sogar minimal gewachsen ist. Also war 2022 noch bei 20%, jetzt bei 22%, also 2% gesteigert. Ist jetzt nicht super viel, aber ein bisschen. Aber der Anteil wurde halt bei den Konsolen weggenommen, weil da hatten wir 2022 25%, jetzt sind es 23%. Insofern hat sich da jetzt nicht so im Großen und Ganzen so viel verändert, eher so eine minimale Verschiebung von ein bisschen mehr PC-Gaming, ein bisschen weniger Konsolen-Gaming. Und das liegt natürlich auch mit den Preisen zusammen, weil ich meine, wir sehen es, Microsoft hat keinen Bock mehr auf die eigene Series und die verkauft sich auch absolut bodenlos, also eigentlich gar nicht mehr, die kann man schon gar nicht mehr wirklich dazu zählen. Das heißt, der Konsolenmarkt wird gerade von Nintendo und PlayStation getragen. Ich denke mal, ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich sogar der Anteil ist an weniger Xbox-Verkäufen zugunsten mehr PC-Verkäufen. Ich kann mir vorstellen, dass Microsoft hier ein ganz wesentlicher Faktor ist, warum diese Verschiebung stattfindet, weil die PS5 ist etwas schwächer in den Verkaufszahlen als die PS4, aber immer noch extrem gut. Also der Anteil, glaube ich, ist es nicht im Wesentlichen. Und die Switch 2 ist ja auch super erfolgreich. Die Switch 1 war mega erfolgreich. Ich glaube auch da, Nintendo ist nicht der Grund, warum mehr PC als Konsolen oder vermehrt dieser Trend sich da abzeichnet. Immer noch liegt die Konsole mit 23% knapp vor dem PC mit 22, aber wir sehen hier so einen Minimal-Shift. Müssen wir jetzt gucken, ob das 2026 mit diesen explodierenden Preisen sich vielleicht wieder so ein bisschen nach hinten verschiebt. Aber was ich noch spannend finde und was ich noch gerne einbauen möchte, sind die Top-Performing-Games by Revenue. Also die Spiele, die den meisten Umsatz geliefert haben, im Jahr 2025 und die besten, oder nicht die besten, sondern die erfolgreichsten PC-Releases, die find ich sehr spannend. Wir haben auf Platz 1 Battlefield 6 bzw. Red Sack, das seit Oktober da ist und insofern in weniger Zeit sehr viel Geld gemacht hat. Auf Platz 2 überraschenderweise Schedule 1, auf Platz 3 Ark Raiders, auch relativ kurzfristig sehr viel Geld gemacht, anders als Monster Hunter Wilds, die auf Platz 4 sind und ja eigentlich fast das ganze Jahr Zeit hatten, Geld zu verdienen. Was vielleicht auch spannend ist, auf Platz 6 EA FC 26, was ja eigentlich eher so ein Konsolending ist, dass das auch in den Top 10 am PC so eine Rolle spielt. Repo auf Platz 7, also neben Schedule 1 vielleicht eines der beiden Friendslop-Games, was drin ist. Und was ich auch spannend finde, ist sowas wie, oder ich finde Platz 8 und 9 vor allem spannend, nämlich das Oblivion Remastered-Ding auf Platz 8. Dass das so erfolgreich ist, hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Und Civilization 7, also ein Strategiespiel, auf Platz 9. Das finde ich auch sehr spannend, vor allem, weil das ja nicht mal als besonders positiv aufgenommen wurde. Finde ich sehr, 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 sehr überraschend. Ich finde es auch überraschend, dass hier, ich finde es gar nicht so überraschend, dass hier Silksong nicht auftaucht, weil wir müssen ja so rechnen. Silksong kostet 20 Euro. Battlefield 6 kostet wie viel? 70? So, das heißt, du musst 3,5 Mal ein Silksong verkaufen, um einmal Battlefield 6 Umsatz zu haben. Und ich glaube, das gehen die Zahlen nicht her, weil dann müsste Silksong ja schon bei 30 Millionen verkauften Einheiten liegen. Und das weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht oder müsste ich jetzt gerade mal on the fly googeln. Aber ich glaube, da ist es weit von weg. So, der letzte stand Mitte Dezember bei 7 Millionen verkauften Einheiten. Was für ein Indie-Spiel unfassbar gut ist. Aber immer noch weit weg von Battlefield 6, was Umsatz angeht. Also immer, also auch in absoluten Zahlen, was Verkaufszahlen angeht, Battlefield 6 vorne. Nicht so weit vorne, aber ist definitiv vorne. Aber Umsatz, klar, wenn du dreieinhalb Mal mehr Umsatz machst, ist es leichter für dich, da einen Abstand zu generieren. Auf der Konsole, finde ich, ist es ein sehr anderes Bild. Wir sehen dort nämlich, oder beziehungsweise die Hälfte der Top Tens sind Sportspiele. Und da haben wir auf Platz 1 natürlich wieder ein EA Sports Fußball-Ding. Auf Platz 2 das NBA 2K26, also das Basketballspiel. Gut, das ist in den USA ein Riesending. Aber auch in den USA ein Riesending sind Madden NFL, MLB und das College Football-Ding. Die sind auf Platz, also in der Reihenfolge auf Platz 4, 5 und 7, also extrem erfolgreich. Also klar, Konsole auch immer mit Sportspielen deutlich erfolgreicher unterwegs als der PC, aber dass die halt so viel überschatten. Also jedes dieser Sportspiele, muss man sich mal reinziehen, jedes dieser Sportspiele war erfolgreicher als zum Beispiel ein Ghost of Yotei und sogar als ein Pokémon Legends ZA, was Umsatz angeht. Ne, also jetzt nicht zwangsläufig absolute Verkaufszahlen, also jetzt nicht absolute Zahlen oder auch nicht ne, Verkaufszahlen, sondern beim Umsatz. Das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Ansonsten haben wir noch Assassin's Creed Shadows hier drin, Borderlands 4, was übrigens auch bei der PC-Rank-List drin ist. Battlefield 6 ist hier auf Platz 3. Und was wir sehen, also auf der Konsole, AAA-Games und Sportspiele sind eigentlich dominierend. Während auf dem PC haben wir... Na, kann man R-Graders als AAA, ich würde sagen, nein. Würde ich jetzt nicht als AAA-Ding bezeichnen. Wenn wir jetzt noch Monster Hunter Wilds und Borderlands 4 als AAA-Ding einbeziehen, haben wir wohlwollend knapp die Hälfte, wenn überhaupt, auf dem PC. Also wir haben ne, gerade mit Schedule 1 und Repo Indie-Games und dann haben wir immer noch viel im AA-Bereich, während auf der Konsole Hälfte Sport, Hälfte AAA-Games ist. Das finde ich schon sehr viel bezeichnender, dass hier die Offenheit dafür sehr viel krasser ist. Und auch was so Live-Service-Games angeht, auf dem PC noch mal offener als gegenüber Konsole. Also gibt es schon anscheinend ein Gefälle, wenn man so will. Weiter, das würde ich vielleicht noch so als Abschluss, ich meine, diesem Report ist noch viel, viel mehr, aber die aktiven Nutzerzahlen oder die monatlich aktiven Nutzerzahlen, und da kommen wir jetzt eben zu vor allem so Live-Service-Games, da ist Counter-Strike auf Platz 1, also Counter-Strike 2 und Counter-Strike Go, Minecraft auf Platz 3, auf Platz 2, Roblox auf Platz 3, wobei ich das so ein bisschen anzweifle, ehrlich gesagt, weil ich glaube, Roblox ist sogar das Erfolgreichste. Insofern, weiß ich jetzt auch nicht, wie akkurat die Zahlen sind. Also das ist jetzt der Stand von bis einschließlich November 2025, soweit ich das sehen kann. Battlefield 6 auf Platz 4 und Fortnite auf Platz 5. Finde ich sehr, sehr spannend. Also auch sind auch in dieser Top 10 auch noch League of Legends, Dota 2, Valorant, Peak. Also genau auch wieder dieses Ding von ne, Live-Service-Games, Multiplayer-Kram, die schon lange am Markt sind und mit Peak irgendwie auch dann etwas Neues von diesen Friendslop-Sachen. Aber es sind diese ganz großen Live-Service-Games, auch vom Namen her, die teilweise schon sehr etabliert sind, die hier den Markt dominieren. Aber Roblox, da weiß ich aber auch nicht, wie akkurat die Roblox-Zahlen sind. Weil da gibt es teilweise sehr wilde Zahlen von teilweise bis dahin, dass die mehr Nutzerzahlen haben als Steam. Wobei, fällt mir jetzt gerade ein, muss man auch differenzieren. Wir reden ja weiterhin hier von einigen Industrienationen aus dem Westen. Und Roblox ist ein gigantisches Ding im asiatischen Raum tatsächlich. Und wenn die Zahlen jetzt hier fehlen, klar, dann hast du, glaube ich, zugunsten von Minecraft oder Counter-Strike eben hier den Vorteil, um da eher auf dem Markt unterwegs zu sein. Auf der Konsole finde ich das sehr, 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 sehr spannend. Haben wir wieder das Bild, dass es sich etwas unterscheidet. Und zwar ist Fortnite hier auf Platz 1, Roblox ist auf Platz 4, GTA 5 ist drin. Und das finde ich sehr interessant, weil ich verbinde GTA 5 eher mit dem PC. Und dieser ganzen GTA Online-Geschichte, die ja auf dem PC ja doch eine große Rolle spielt. Und was ich noch interessanter finde, ich meine, klar ist auch eher eine Konsolenmarke, Call of Duty ist auf Platz 2. Und das finde ich krass. Es ist weit vor Battlefield, die sind auf Platz 8, aber Call of Duty auf Rang 2 hätte ich nicht gedacht. Wirklich nicht. Vor allem, weil die letzten Call of Duty Releases jetzt ja nicht mehr besonders bahnbrechend waren. Aber auf Konsole, ja, funktioniert der Kram. Ansonsten haben wir noch Minecraft 5, EA Football Club, FC Football Club auf Platz 6, Rocket League auf Platz 7, finde ich auch krass, dass sich das noch so hält. Rainbow Six auf 9 und beziehungsweise auf Platz 6 war EA Sports FC 25, auf Rang 10 ist 26. Klar, die hatten jetzt nicht viel Zeit, große monatliche Zahlen zu liefern. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie die Berechnungsweise war, aber das mal so ein kleiner Einblick, wie das Spielejahr 2025 rein von den Umsätzen her war und rein von den monatlichen aktiven Spielern. Und ich merke gerade, ich bin gar nicht da in der Bubble drin. Das sind größtenteils gar nicht so meine Spieler. Also ja, Battlefield 6 habe ich gerne gespielt. Den Multiplayer von Black Ops 7, den finde ich auch gut. Die Kampagne ist furchtbar. Aber die restlichen Sachen gehen eigentlich schon so mehr oder weniger an mir vorbei. Wobei, ja, man muss ja bei den Revenue-Zahlen, da sind noch eher so ein paar Sachen dabei, wie Schedule One, das habe ich zum Beispiel auch ganz gerne gespielt. Oder hier bei den Konsolen, Charts, Assassin's Creed Shadows und Ghost of Yotei. Und auch Pokémon habe ich ja auch alles gerne bis sehr gerne gespielt. Und das eine oder andere vielleicht mit ein bisschen Bauchschmerzen. Aber größtenteils ist mein Spielgeschmack so ein bisschen an den Zahlen, die die Welt bewegen, vorbei. Naja. Zum Abschluss, kleiner Ausblick. Ich hatte es schon erwähnt, steigende Hardwarepreise halte ich für sehr, sehr wahrscheinlich aufgrund der Speicherknappheit oder beziehungsweise der Verlegung hin zu AI-Produkten, AI-Rechenzentren, wo die dann eben benötigt werden. Deswegen glaube ich, wird für uns Consumer der Preis für den Hardware-Markt sehr steigen. Das heißt, wenn man sich einen PC zusammenbauen will, hat man das hoffentlich schon im letzten Jahr gemacht, weil ich glaube, dieses Jahr wird furchtbar, furchtbar teuer. Oder auch der Konsolenkauf. Also ich will da keine Kaufempfehlung aussprechen, aber glaube, dass es jetzt noch günstiger sein wird, als in einem halben Jahr sich eine Konsole zu kaufen. Und kann mir dadurch auch vorstellen, dass die Steam-Maschine sich vielleicht sogar verzögern wird vom Release her. Das wird noch sehr tiefgreifende, ja, Auswirkungen haben. Und wir müssen uns auch bewusst machen, dass es da gerade Diskussionen gibt, wann das auch sich wieder normalisiert. Und es gibt dort Vermutungen bis hin zu, ja, 2027, 2028 könnte es sich wieder etwas erholen, bis hin zu Vermutungen, nee, wird es nicht, weil also die Rechenzentren, bis die alle fertiggestellt sind und falls dann auch sogar der Bedarf oder die Investitionsfreudigkeit hin zu AI sogar noch weiter steigt, dann ist erstmal überhaupt nichts mit Erholung des Marktes absehbar. Beziehungsweise, dass wenn auch erste Investitionen jetzt dann oder erste Maßnahmen in Richtung AI abgeschlossen wurden, dass dann 2028, 2029, 2030 schon wieder neuer Investitionsbedarf da ist oder dass Teile ausgetauscht werden müssen oder ganze Bereiche ausgetauscht oder erneuert werden müssen. Also dass da ein fortlaufender Investitionsbedarf ist und eben Ressourcen bindet, wie eben ja diese ganzen seltenen Metalle oder seltenen Erden in die ganzen Komponenten, die man für die Hardware benötigt und auch Wasser und Strom, um diese ganzen Sachen zu befeuern. Deswegen sofern diese AI-Blase nicht platzt, und ich hoffe, sie platzt und wird den Markt normalisieren und das AI wirklich nur in den Bereichen, wo es wirklich Sinn ergibt, wo es wirklich Vorteile bietet, da auch weiter in Angriff genommen wird und eben für andere Sachen nicht. Und dass das Internet nicht mit so AI-Slop geflutet wird. Ich glaube, auf TikTok, Insta, YouTube und auch Spotify ist der Anteil an AI-Sachen gigantisch gestiegen. Und obwohl wir das überhaupt nicht brauchen, obwohl diese Sachen überhaupt keinen Mehrwert bieten gegenüber den handgemachten Sachen, dass das hoffentlich in Zukunft so teuer wird, dass es einfach nicht mehr gemacht wird. Aber diese Verschiebung, ob das stattfindet, I don't know. Des Weiteren, ja gut, GTA habe ich mir noch als Ausblick aufgeschrieben, habe ich schon erwähnt. Ich hoffe, es kommt raus. Wenn nicht, dann nicht. Ich habe mittlerweile die Einstellung, wir haben jetzt so lange gewartet, ob es jetzt nochmal irgendwie sich verschiebt. Erzeugt jetzt in mir eigentlich keinen großen Schmerz. Ich sehe aber, um nochmal so ein bisschen an das Thema AI anzuschließen, ich sehe für 2026 weitere große Entlassungen. Vielleicht sogar nochmal bei Microsoft, da gab es jetzt jüngst auch wieder Gerüchte, aber wie gesagt auch bei EA, Ubisoft und vielleicht auch anderen großen Unternehmen, die da jetzt noch gar nicht so aktiv wurden, ebenfalls Entlassungen. Und das ist eine Befürchtung, von der ich hoffe, dass sie nicht wahr wird, aber so wie sich das ganze Thema KI aktuell entwickelt, glaube ich, ist es leider nicht allzu unwahrscheinlich. Und das werde ich auf jeden Fall ja mit Spannung und auch mit Sorge ein bisschen verfolgen, was da so die nächsten Monate passiert. Ich denke aber, es ist irgendwo unvermeidlich. Und ich glaube, dass diese Blase auch noch nicht platzt, weil so viele Tech-Unternehmen so horny darauf sind. Und selbst wenn die ersten Misserfolge kommen, wird wahrscheinlich gesagt, ja, wir müssen nur noch mehr machen. Die anderen haben mehr gemacht, wir müssen noch mehr machen. Das wird wahrscheinlich die Schlussfolgerung sein. Insofern eher maue Ausblicke, was so die ganze Spielindustrie angeht. Aber das Spielejahr per se sieht ja unfassbar vielversprechend aus. Also ich werde da auch hoffentlich, werde ich das schaffen, sehr zeitnah YouTube-Videos zu machen, was so alles rauskommt, was auch interessant ist. Vielleicht ist ja auch schon das ein oder andere da, wenn dieser Podcast rauskommt. Obwohl, ja, ich glaube noch nicht, aber dass ihr das mal so ein bisschen, dass ihr meinen YouTube-Kanal auf jeden Fall im Blick habt für die Videos, was so im nächsten Jahr erscheinen wird, weil das ist eine ganze Menge und da ist auch viel bei, was ich extrem spannend finde, was jetzt auch schon im Januar nicht ganz uninteressant ist. Also von so kleinen Sachen wie Mio, Memories in Orbit, was so Metroidvania ist, oder I Hate This Place oder The Ninth Chanel, so als Horrorspiele, bis hin zu nächsten Monat erscheint. Aber es gibt so ein kleines Spielchen, das ist so angelehnt an Paper Mario. Ich hab jetzt den Namen vergessen. Das muss ich jetzt wahrscheinlich auch nochmal eben on the fly googeln. Aber da gibt's auch so ein kleines Indie-Game, was da jetzt demnächst erscheinen soll. Ich guck mal ganz kurz nach dem Namen, weil ich habe das gesehen und dachte mir so, oh yes, das ist was für mich. Ich finde es jetzt aber, Escape from Ever After. Escape from Ever After ist ein Indie Paper Mario-like und ist wahrscheinlich und sieht nach dem aus, was so der Kern der Paper Mario-Spiele irgendwie ist und was diese Spiele so großartig gemacht haben, beziehungsweise auch gerade so Teil 1 und 2. Also, ne, von so kleinen Spielen begeistern mich dann bis hin zu Sachen wie Reanimal, also das wahre Little Nightmares 3 in meinem Sinne, bis hin zu Resident Evil Requiem, worauf ich mich extrem freue. Das neue Resident Evil sieht super aus. Ich habe auch Bock auf Pokémon Pokopia. Also Pokémon meets Animal Crossing, bin ich sehr gespannt. Oder auch so Strategiespiele wie Copa City. Also als Fußballfan da ein anderes Management-Spiel zu bekommen, wo man wirklich die Fußballspiele als Events plant. Und eingangs erwähnt auch auf so Sachen, die ich auf Gamescom letztes Jahr gesehen habe. Pragmata 007 First Light oder auch Phantom Blade Zero, freue ich mich super drauf. Oder das neue Lego Batman-Spiel. Das sind alles Sachen, die kommen dieses Jahr und jetzt auch schon relativ bald teilweise, aber vor allem auch diese ganzen kleinen Geschichten, diese kleinen Spiele, sind unglaublich Geschichten, diese kleinen Spiele, sind unglaublich interessante Sachen wie dabei. bis hin zu Sachen, die wir noch gar nicht wissen. Und ich glaube, vielleicht sogar, wenn dieser Podcast erscheint, wissen wir schon, dass wieder eine Xbox Developer Direct, hieß sie, glaube ich, wieder angekündigt wird, wo auch wieder Internes aus dem Microsoft-Studio gezeigt wird. Ich hoffe, Sachen, mit denen ich was anfangen kann und ohne AI, sondern was handmade und mit Quality und was hoffentlich auch mal wieder ein positives Ausrufezeichen setzen kann. Aber ich glaube, gerade über die nächsten Monate wird es vieles an Releasen geben und ich versuche wirklich jetzt auch als persönlichen Ausblick diesen Kanal regelmäßiger zu befeuern. Das habe ich im letzten Jahr mit dem Konzept, dass ich immer unter dem Konzept Chris und Co., dass ich immer einen Gast einlade, nicht geschafft, weil der Aufwand dahinter sich sehr gebissen hat mit eben meinem Hauptjob, mit meiner Redaktionsarbeit, mit Twitch, mit YouTube. Das habe ich nicht alles unterkriegen können. Ich glaube, so kriege ich das jetzt besser hin und bin mir da auch sehr sicher, dass das so funktioniert und werde dann auch die Gaming Ereignisse ein bisschen aktueller covern können. Da bin ich deutlich flexibler und hoffe, dass mir das auch gelingt. Ja, auch gelingt. Das war 2025 mit so einem leichten Ausblick auf 2026. Ich hoffe, ich habe nichts Wesentliches vergessen. Wenn ja, werde ich es hoffentlich nochmal irgendwie nachreichen können. Aber das waren jetzt zumindest so die Themen, die mich vor allem auch betroffen, beziehungsweise nicht unbedingt direkt betroffen, aber nämlich so mit denen ich mich befasst habe und die, über die ich viel nachgedacht habe, gerade so das ganze Thema AI, beschäftigt mich schon sehr und da habe ich auch viel Sorge, also mehr Sorge als Hoffnung auf positiven Impact, den diese Technologie bringt, der ja zweifelsohne in manchen Bereichen einfach auch da ist, aber ich habe nicht so das Gefühl, dass das Bewusstsein so das Richtige ist und das viel im Trend, im Hype, im Rausch, im Goldrausch quasi heraus gerade passiert und nicht, weil man wirklich weiß, wo diese Technologie gerade ist und wie man sie am besten anwendet. Das ist so ein Bauchweh, muss ich gestehen. Aber ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne oder abonniert gerne den Podcast da, wo ihr Podcast hört. Lasst auch gerne eine Bewertung da. Das hilft mir sehr, auch gesehen zu werden. Das klappt auf YouTube gerade schon sehr gut, weil ich da jetzt auch viel gemacht habe die letzten Monate und da freut es mich, dass das auch sehr gut angenommen wird und jetzt mit dem neuen Podcast-Format hoffe ich, dass das auch nachhaltig hier passiert. In dem Sinne, folgt da gerne, wir hören uns bei der nächsten Folge, ich weiß noch nicht was, vielleicht muss ich mir ein Format ausdenken, wo ich dann über aktuelle Themen aus der Gaming-Industrie, über neue Ankündigungen oder neue Spiele spreche. Ich werde es euch wissen lassen, der nächste Podcast kommt bestimmt. In dem Sinne, macht's gut, danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.